Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Frohe Ostern, herzlich willkommen hier in Hellerhof, aber auch alle online. Genial, dass ihr mit dabei seid. Jesus Christus lebt, das ist das, was wir heute feiern, was uns begeistert. Er ist auferstanden und früher in der alten Kirche, wo ich früher war, hat man gesagt, er ist auferstanden und haben alle gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Genau, so geht es. Für viele ist Ostern irgendwie merkwürdig, so ähnlich wie diese Konservendose, so. Bei so einer Konservendose hat man die Schwierigkeit, wenn die so aussieht, man weiß gar nicht, was da drin ist. Es gibt einige Konservendosen, der Inhalt, der schmeckt mir überhaupt gar nicht. Den finde ich gar nicht gut. Und die Frage ist, wie lange ist es überhaupt noch haltbar, was da drin ist? Wer weiß das überhaupt? Wenn da nichts draufsteht, weiß man nicht, was wirklich drinsteht. Und für viele ist Ostern genauso wie eine Konservendose ohne Etikett. Sie können damit nichts anfangen. Sie wissen, okay, wir feiern jetzt Ostern, aber was steckt überhaupt drinnen? Warum ist Ostern relevant für mein Leben? Was für einen Unterschied macht es für mein Leben jetzt und hier? Ich meine, das Ganze mit Ostern ist über 2000 Jahre her. Stell dir mal eine Konservendose vor, die über 2000 Jahre alt ist. Das schmeckt ja gar nicht mehr. Und mein Ziel ist es, mit dieser Predigt dir das Etikett der Dose zu geben und ihren Inhalt zu zeigen. Und ich hoffe, dass du entdeckst, dass Jesus Christus wirklich real ist. Meine Hoffnung ist, dass du heute Morgen eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus erlebst. Und ich möchte ganz zu Anfang der Predigt kurz beten. Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass es keinen Moment gibt, wo du nicht gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du jetzt gerade da bist, wo wir sind, sei es hier vor Ort, sei es vor unserem Laptop oder wo wir auch immer gerade schauen. Ich danke dir, dass es keine Person gibt, die du nicht siehst. Und ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen und feiern dürfen, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist und dass du, Jesus Christus, dass du lebst, auch noch heute. Und ich danke dir, dass wir hier stehen dürfen in dieser Überzeugung, dass du die Macht hast, unser Leben zu verändern durch deine Liebe. Und Jesus, wir heißen dich herzlich willkommen in diesem Raum, an diesem Ort, in unserem Wohnzimmer. Und ich bete, dass du unser Leben veränderst durch deine Liebe. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier vor Ort, bei mir hat es die ganze Zeit so gezuckt beim Lobpreis. Ich wollte so gerne mitsingen, aber hey, irgendwann wird es wieder richtig laut werden in unseren Gottesdiensträumen. Das wird der Hammer werden. Es ist schon verrückt, wir feiern heute etwas 2000 Jahre später nach dem Ereignis. Wir reden über einen Mann, der auf der Erde lebt und bevor er gekreuzigt wurde, bekannte, er ist der Sohn Gottes, der in Fleisch und Blut auf dieser Erde da war. Und er deutete schon früh an, dass er sterben würde und dass sein Tod anders sein würde, als dass man das erwartet hätte für einen Messias. Dass er als Opfer sterben würde für uns und das alles aus Liebe. Und wenn wir zurückschauen auf seine Geschichte und wenn wir zurückschauen auf sein Opfer, dann erkennen wir, dass das alles aus Liebe geschah. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon lang genug im Leben unterwegs, dass ich weiß, dass die Liebe einen manchmal ganz schön zum Narren machen kann. Manchmal schäme ich mich für das, wenn ich zurückblicke, was ich alles aus Liebe getan habe. Und es ist nicht nur die Liebe, die ich habe, sondern auch die Liebe, nach der ich mich gesehnt habe. Ich habe die verrücktesten Dinge getan, um diese Liebe irgendwie zu spüren. Ich habe Nächte durchgemacht, bin durch strömenden Regen mit dem Fahrrad gefahren und gucke mir aus Liebe irgendwelche romantischen, schnulzigen Filme an. Habe sogar Menschen schon mal angelogen aus Liebe. Oder vielleicht auch, um herauszufinden, ob ich es wert bin, geliebt zu werden. Ich habe festgestellt, dass es etwas in uns Menschen gibt, dass egal wie lange wir leben oder wie alt wir werden, wenn es um den Effekt der Liebe auf unser Leben geht, sind wir alle manchmal wie kleine Kinder. Auch wenn wir wissen, dass wir uns manchmal zum Narren machen aus Liebe, sind wir bereit dafür. Und deswegen macht es für mich Sinn, warum Gott es tat, was er getan hat. Es gibt viele Menschen, die fragen, warum musste Gott in Jesus Mensch werden? Warum musste er leiden? Warum musste er am Kreuz sterben? Wir müssen verstehen, dass die Sprache Gottes die Liebe ist. Und die höchste Form der Liebe ist ein Opfer. Es gibt einen Moment in den Evangelien, nach der Kreuzigung im Johannesevangelium, dieses Ereignis passierte, bevor sie von der Auferstehung wussten. Und die Geschichte wurde von den Jüngern geschrieben, von dem Jüngern geschrieben, der immer die anderen mit Namen nannte, aber wenn er von sich selber schrieb, er nie seinen Namen nannte. Von den anderen sagte er, Jakobus tat das und Petrus machte das, aber wenn er von sich schrieb, dann sagte er, schrieb er Dinge wie, der Jünger, den Jesus liebte. Und das war bestimmt für die anderen Jünger merkwürdig, das irgendwie im Nachhinein zu lesen, das sie mitbekommen haben, so nach dem Motto, okay, er schrieb so in dem Fall, okay, er hat euch lieb, aber mich hat er besonders lieb gehabt. Und er schreibt im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 1, am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders geliebt hatte. Und für alle, die es nicht wissen, dieser Jünger ist derjenige, der dieses Evangelium geschrieben hat, nämlich aka Johannes. Und sie berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und du musst dir vorstellen, okay, das sind die Jünger von Jesus, die ihr ganzes Leben investiert haben, um ihm nachzufolgen. Und sie denken, dass der Leichnam von Jesus gestohlen worden ist. Sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Nicht einmal seine engsten Freunde hätten damit gerechnet. Diese Sache der Auferstehung, sie konnten sich es einfach nicht vorstellen. Sie glaubten es am Anfang gar nicht. Denn anstatt zu glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, anstatt zu glauben, dass vielleicht das stimmen würde, was er die ganze Zeit gesagt hat, was passieren würde, gingen sie davon aus, dass der Leichnam gestohlen wurde. Vers 3. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger, aka Johannes, auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los. Und hier in der Geschichte finden wir sozusagen den ersten Marathon, der an einem Sonntag stattgefunden hat. Ich mag unseren Düsseldorf-Marathon nicht wirklich, weil dann immer die Stadt gesperrt ist und Leute nicht zum Gottesdienst kommen. Aber wo hat das alles angefangen? Hier in der Bibel. Es waren Petrus und Johannes, die zum Grab liefen. Vers 4. Aber der andere Jünger, aka Johannes, war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Ist es wirklich eine wichtige Info, die in der Bibel sein muss? Ich kann mir vorstellen, der war irgendwie so, okay, das muss ich festhalten für den Rest des Lebens, dass ich als erstes am Grab war. Ich war erster. Vers 5, er beugte sich vor Johannes, um hineinzuschauen, sah die Leichenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Also Johannes kommt an, aber er stoppt vor dem Grab und traut sich nicht hinein. Und dann kommt Simon Petrus, der Ältere, vorbei und dann passiert Folgendes. Ich kann es verstehen, ich meine, Johannes war der Jüngere. Ich laufe auch nicht in irgendwelche Gräber rein, wenn ich nicht weiß, was drinnen ist. Aber dann kommt Simon Petrus, der Ältere. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Der junge Johannes hat den alten Petrus beim Laufen überholt, aber er blieb stehen. Und ich liebe an Petrus. Er ging einfach rein, ohne zu zögern, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Er war gefühlt immer derjenige, der sich das meiste traute, der meistens zu schnell das Falsche gesagt und getan hat. Und er tat es einfach. Hey Jesus, wenn du das bist, sag mir, dass ich aufs Wasser kommen soll. Komm, und er läuft aufs Wasser. Petrus versagt gefühlt ständig in seinem Eifer, aber in diesem Fall funktioniert dieser Eifer. Er konnte zwar läuferisch nicht mit Johannes mithalten, aber Johannes blieb stehen und Petrus ging einfach rein. Vers 7. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man den Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, nochmal der Hinweis für alle, die es nicht festgestellt haben, der als zuerst angekommen war, aka Johannes, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Er war zögerlich, aber als der Mut von Petrus sah, ging auch er hinein und dann heißt es, und er glaubte. Aber es war nicht das Ende der Geschichte. Vers 9.
Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Sie checkten es immer noch nicht. Das Grab ist leer, die Leintücher sind zusammengerollt, aber sie checken es nicht. Vers 10. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Ich frage mich, wie viele von uns waren schon so nah dran an der Auferstehung, so nah dran an dieser Entscheidung für ein Leben im Glauben. Wir haben es gesehen, aber es ist fast so, als ob wir uns nicht getraut hätten, diese unsichtbare Linie des Glaubens zu überqueren, sodass die Auferstehung von Jesus wirklich unser Leben verändert. Wir sehen es, aber haben uns noch nicht wirklich es ergriffen. Wenn du glaubst, aber dein Leben hat sich noch nicht verändert, du glaubst, aber du hast die Liebe Gottes noch nicht persönlich erlebt, dann hast du diese Linie noch nicht überquert und bist noch nicht auf dem Weg, den Gott sich für dich geplant hat. Manchmal stehen wir so kurz davor, aber trauen uns nicht hineinzugehen. Eine der interessanten Dinge des Lebens ist, dass der Rückblick kraftvoller ist als die Vorschau. Wenn du dein Leben von neuem schreiben würdest, dann würdest du einige Dinge anders machen. Du würdest es besser machen, du würdest es vielleicht richtiger machen. Aber das ist genau das, was Johannes in seinem Evangelium tut. Er schreibt diese ganzen Geschichten, diese ganzen Momente im Rückblick. Er schreibt es in dem Wissen, was er damals nicht wusste. Und was wir herausfinden ist in Johannes 13, Vers 1, wir lesen Folgendes, kurz vor dem Abendmahl. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen, um zum Vater zu gehen. Also poetisch gesprochen, hey, ich werde sterben. Darum gab er denen, die er in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Johannes möchte, dass wir wissen, dass es eine unendliche und vollkommene Liebe gibt für uns. So schreibt es Johannes. Die letzten Stunden, Momente im Leben von Jesus, bevor er ausgepeitscht, geschlagen und gekreuzigt wird. Und das ist seine Schlussfolgerung, als er zurückschaut, nachdem er wusste, okay, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat sich auspeitschen lassen für uns. Er hat das Kreuz auf seinem Rücken hochgetragen. Das war seine Erkenntnis, nachdem er gesehen hatte, wie Jesus am Kreuz gestorben war, dass er sie immer geliebt hatte. Er liebte sie bis zum Ende, aber sie wussten nicht, dass sein Ende erst der Anfang sein würde. Sie wussten nicht, dass das, wo sie dachten, die Geschichte ist vorbei, die Geschichte erst begann. Er liebte sie bis zum Kreuz, aber stand wieder auf von den Toten, denn die Liebe besiegte den Tod. Liebe ist kraftvoller als der Tod. Hass hat ein Ablaufdatum, aber Liebe, die Liebe Gottes, sie ist zeitlos, sie ist ewig. Und Gott möchte, dass du weißt, egal wo du gerade bist, dass er dich bis zum Ende und viel weiter liebt. Er liebt dich bis zum Ende von dir selbst, bis zum Ende deiner Geschichte. Er liebt dich, wenn du nicht mehr kannst, damit er dich auch darüber hinaus trägt. Er liebt dich, auch wenn du dich selber gar nicht mehr lieben kannst und aufstehen kannst. Und dann schreibt Johannes Worte, die beschreiben, was Jesus alles aus Liebe getan hat. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Vielleicht denkst du, das hört sich alles ziemlich einfach an, aber hier liegt Kraft in der Einfachheit. Er möchte wissen, Gott möchte wissen, dass Liebe von Gott kommt. Gott ist Liebe. Das heißt, alles, was jemals von Gott kommt, wird ein Ausdruck seiner Liebe sein. Das ganze Universum ist ein Ausdruck der Liebe Gottes für dich. Gott hat nie etwas geschaffen, was nicht Ausdruck seiner Liebe ist. Das Universum, das Solarsystem, die Sterne, Planeten, die Erde, die Berge, die Flüsse, die Ozeane, die ganzen wunderschönen Strände sind ein Ausdruck seiner unendlichen Liebe. Es sollte dich nicht überraschen, dass die Atmosphäre, die wir hier auf der Erde haben, perfekt dafür geschaffen ist, um uns am Leben zu halten. Ein wenig näher an der Sonne und wir würden verbrennen, ein wenig weiter von der Sonne weg und wir würden erfrieren. Das ist ein absoluter Ausdruck seiner Liebe. Egal, was du bisher über Gott gedacht hast und gehört hast, seine einzige Motivation dir gegenüber ist seine unendliche Liebe. Aber wir haben oft Gott falsch repräsentiert und Menschen dazu gebracht, dass sie sich schlecht, verdammt und ungeliebt von Gott fühlen. Aber das ist keine Reflexion von Gott, das ist eine Reflexion von uns selber gewesen. Alles, was von Gott kommt, ist Liebe. Liebe existiert, weil Gott ist. Und wenn du schon einmal diesen Moment der unfassbaren Liebe gespürt hast und erlebt hast, was es bedeutet, so sehr geliebt zu sein, und alle, die gerade neben ihren Geliebten sitzen, dann müssten jetzt ganz doll nicken und sagen, hey Schätzchen, ich spüre nicht nur einmal den Moment, 24/7 spüre ich diese Liebe von dir. Das war die Steilvorlage für alle Pärchen. Wir verbringen oft unsere Suche nach diesen Momenten, wo wir uns geliebt fühlen. Aber wir erleben es in den Momenten, dass es auch scheinbar diese Liebe sehr oft verfliegt, wie ein Nebel verschwunden ist. Und wir fragen uns, wo ist diese Liebe? Und wenn wir sie verloren haben, fragen wir uns manchmal, gibt es überhaupt diese unendliche Liebe? Aber alles, was Gott getan hat, von der Erschaffung der Erde bis zum Tod seines Sohnes am Kreuz, war eine Liebeserklärung an uns. Gott liebt uns. Und Johannes möchte, dass wir es verstehen, deswegen schrieb er in Johannes 4, Vers 9, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Jesus ist Gottes Liebeserklärung an dich. Er möchte dir sagen, ich sehe dich, du hast einen unendlichen Wert für mich und niemand kann mich je dazu überreden, dich nicht mehr zu lieben. Das ist Gottes Sprache zu dir. Warum kam Jesus auf die Erde? Warum starb er am Kreuz? Gottes Herz war, dass wir durch Jesus Christus erkennen, was Gott uns sagen möchte. Er möchte, dass wir seine Stimme hören und seine Stimme sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Gottes Botschaft der Liebe war Jesus Christus und er verdeutlichte es mit dem Kreuz. Und seine Auferstehung war das Ausrufezeichen dahinter für die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 9. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Hier wird deutlich, dass es nicht nur um die Liebe geht, sondern die Liebe bringt uns zum wahren Leben. Damit wir durch ihn wahres Leben haben. Wenn du dir die Bibel genauer anschaust, wirst du feststellen, dass die Worte Liebe und Leben fast immer zusammen auftauchen. Du kannst nicht über Liebe lesen, ohne über Leben zu lesen. Und nicht über wahres Leben und nicht über wahre Liebe. Gott hat uns erschaffen und er wusste, wenn wir nicht Liebe erfahren und kennen, werden wir nie das wahre Leben kennen. Wenn wir keine Liebe in unserem Leben haben, fehlt uns das Leben. Und so kommt es vor, dass wir dieses Vakuum der Liebe versuchen zu füllen mit Status, Erfolg, Konsum, Einfluss. Aber es wird uns immer leer zurücklassen im Versuch, diese Leere irgendwie zu füllen, diese Suche nach der wahren Liebe. Und so schreibt Johannes 3, Vers 14, wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Museum warst, gerade ist es ja ein bisschen schwierig, aber ich war schon einige Male im Museum, auch mit meiner Familie. Und es gibt so schöne alte Bilder. Wenn man sich die anschaut, du schaust diese Bilder an und denkst dir, die sind echt gut geworden. Der Künstler hat sich wirklich bemüht. Du kannst sogar erkennen, was auf diesem Bild gezeichnet worden ist. Du siehst, oh, ein Boot, ein See, ein Haus. Du schaust dir die Bilder an und denkst so, das ist wirklich Kunst. Aber dann kommt man zu der abstrakten Kunst. Die Kunst, die aussieht, als ob die Künstler vorher irgendetwas geraucht haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Bilder sehe, dann denke ich mir so, okay, ich habe auch solche Bilder zu Hause und zwar solche Bilder, die ich im Kindergarten gemalt habe, die sehen genauso aus. Aber dann kommt dein eloquenter Freund zu dir und erklärt dir, warum dieses abstrakte Kunstwerk nicht irgendein Kindergartenbild ist, sondern 20 Millionen Euro wert ist. Und du denkst dir, nee, ich glaube eher, die haben dich hier irgendwie bestochen, du hast Gehirnwäsche erlebt, das ist nicht Kunst. Aber vielleicht fehlt dir einfach die Sicht, dass du die Schönheit, die direkt vor dir ist, in dieser abstrakten Kunst, dass du es nicht erkennst. Und ich frage mich, ob Gott das Gleiche über mein und über dein Leben sagen würde. Vielleicht sagst du über dein Leben, hey, ich lebe. Aber Gott denkt sich, ich habe Leben gesehen, ich kenne Leben, ich bin das Leben. Aber das, was du hast, ist jetzt nicht wirklich Leben. Wenn ich nett wäre, dann würde ich sagen, du existierst. Aber eigentlich würde ich sagen, es müsste man als Tod bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Ist es möglich, dass wir durch das Leben laufen und uns gegenseitig anschauen, wir einfach nur existieren, vor uns hinleben und dass wir denken, dass das alles ist, was das Leben zu bieten hat? Und vielleicht fühlen wir uns deswegen so ungemütlich neben Leuten, die wirklich Leben haben und sie voller Leben sind und ihr Leben so sprüht, wie ein bunter Farbkasten aussieht, verglichen mit unserem grauen Leben. Ist es möglich, dass Gott dein Leben sieht und sich denkt, ey, das war nicht mein ursprünglicher Plan für dein Leben. Ich habe dich für ein Kunstwerk kreiert. Ich warte darauf, dass ich dich endlich vom Tod ins wahre Leben bringen darf. Das Einzige, was dich vom Tod ins Leben bringt, ist die Liebe Gottes. Dieser Moment, wo du weißt, dass du unendlich von Gott geliebt bist. Der Moment, wo du vollständig eingenommen und vollständig aufgefüllt von dieser Liebe Gottes bist, von dieser unendlichen Liebe, das verändert alles. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, Liebe zu suchen und von Gott wegzulaufen, denn Gott ist Liebe. Es ist nur Liebe, wenn es dich zum wahren Leben bringt. Darum ist Jesus gekommen. Deswegen wurde er das Opfer für dich und für mich, denn Gott verstand, dass das ultimative Zeichen der Liebe sein Opfer ist. Es gibt nichts, was Gott noch mehr tun könnte. Aber das, was so tricky an dieser ganzen Liebe ist, du kannst jemanden von jeder Faser deines Körpers kannst du ihn lieben, aber du bist kraftlos, wenn es darum geht, eine Person dazu zu bringen, dich zurückzulieben. Man kann eine Person dazu bringen, dass sie dich fürchtet, aber man kann eine Person nicht dazu bringen, dass sie dich liebt. Gott wird dich nicht zwingen, ihn zu lieben. Er überlässt diese Entscheidung dir. Er hat dich mit dieser unendlichen, unbeschreiblichen, aufopfernden Liebe geliebt. Und er hat alles in seiner Macht Stehende getan, um dich durch seine Liebe in das wahre Leben hineinzubringen. Nur diese Liebe ist die Brücke vom Tod ins Leben. Wenn du dein Leben für Jesus öffnest, was passiert ist, dass du dein Leben für seine Liebe öffnest? 1. Johannes 3, Vers 14. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Er sagt es nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns aufzuwecken. Und vielleicht würden einige sagen, ja, ich würde nicht sagen, dass du in der Gewalt des Todes bist. Vielleicht sind wir uns nicht bewusst, dass wir irgendwie im Tod gefangen sind, weil Tod sich unterschiedlich ausdrücken kann. Tod kann sich ausdrücken mit Einsamkeit oder dass du eine Leere oder eine Schwere fühlst. Oder dieser Tod fühlt sich an wie Verzweiflung, als ob es innerlich in dir alles zerbrochen ist. Und Gott möchte dich von diesem Tod zum Leben bringen durch seine Liebe. Aber dieser Johannes, erinnert euch dran, derjenige, der als erstes am Grab ankam, der Namenlose, der immer von sich sprach, als der von Jesus geliebt war. Es gibt einige, die heute diese Predigt hören und auch die Ersten waren, aber nicht reingegangen sind. Es gibt einige, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die in die Kirche gegangen sind, sie wissen, wer Jesus ist, aber du hast nicht persönlich eine Entscheidung des Glaubens getroffen. Du bist nie wirklich reingegangen. Und ich weiß nicht, wovor du Angst hast, ich weiß nicht, was dich zurückhält, aber etwas hat dich zurückgehalten. Und ich hoffe, dass du irgendeinen Petrus in deinem Leben siehst, der vorbeiläuft, diese Glaubenslinie überquert und dir den Mut schenkt, auch diese Glaubenslinie zu überqueren und ins wahre Leben hineinzukommen, damit du in seine Liebe hineinkommst. Die größte Überraschung, die du entdecken wirst, wenn du vom Tod ins Leben hineinkommst, dass diese Liebe all deine Furcht vertreibt. Denn diese Liebe bringt uns nicht nur zum wahren Leben, sondern besiegt auch jede Angst in uns. So schreibt Johannes die folgenden Worte. Der sich am Anfang nicht ins Grab hineintraut, der schreibt in 1. Johannes 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Johannes hat das gelernt. Er spricht hier von Gottes Beziehung zu uns und er sagt, du brauchst keine Angst vor Gott zu haben. Er sagt uns, du musst keine Angst vor Bestrafung haben. Lass mich dir sagen, du sollst froh sein, dass ich nicht Gott bin. Weil ganz ehrlich, wenn ich Gott gewesen wäre und ich bin aus dem Himmel auf die Erde gekommen, ich habe die Ewigkeit verlassen und habe all die Privilegien, die ich im Himmel hatte, losgelassen, um in diese endliche Menschheitsgeschichte zu kommen, um das perfekte Beispiel der Liebe zu sein. Und dann schlägst du mich ins Gesicht und dann spuckst du mich an und du reißt mir meine Kleider vom Leib und du peitscht mich aus, sodass Fetzen von meinem Fleisch, von meinem Körper fallen. Und dann legst du ein Kreuz auf mich und lässt dieses Kreuz mich hochtragen, einen Berg. Und dann kreuzigst du mich und du schlägst Nägel durch meine Handgelenke und durch die Füße. Ganz ehrlich. Und dann bin ich am Kreuz und du lässt es immer noch und du machst dich lustig über mich. Wenn ich von den Toten auferstehen würde, hey, ich würde mich in Sicherheit bringen. Weil ich würde kommen und meine Reaktion wäre nicht Liebe. Aber so genial ist das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er steht von den Toten wieder auf. Der größte Twist und seine Reaktion, sein Zurückkommen war nicht aus Rache, Wut, Verdammnis oder um Gericht zu halten, sondern er kam zurück zu den Menschen, die ihn gequält hatten. Und er nennt sie Freunde. Er schenkt ihnen seine Liebe. Das ist das, wofür Ostern steht. Er möchte, dass wir seine Freunde werden. Johannes sagt, ey, ich habe Jesus gesehen. Er ist von den Toten auferstanden und er war nicht sauer, sondern war voller Liebe. Und diese Liebe vertreibt jede Angst. Und das ist diese Schönheit von all dem, was wir an Ostern feiern. Diese Konserve Ostern, diese Konserve hat einen Inhalt. Und dieser Inhalt ist voller Liebe Gottes für uns. Das heißt, wenn wir Ostern feiern, da erinnern wir uns an die unbeschreibliche, unendliche Liebe, die Jesus Christus für uns hat. Und wenn es um den christlichen Glauben geht, dann geht es nicht um eine Religion, es geht nicht um doppelten Boden, es geht nicht um irgendeinen Vertrag, den du unterschreiben musst, sondern es geht einfach nur um bedingungslose Liebe. Du darfst sie empfangen, so wie du bist. Du kannst sie empfangen, indem du Jesus Christus in dein Leben einlädst und ihm erlaubst, dein Leben mit seiner Liebe zu verändern. Denn es war alles aus Liebe. Er brauchte nicht am Kreuz sterben, um dich zu verurteilen. Er hat nicht gelitten, damit er dich verdammen kann. Der einzige Grund, warum er am Kreuz starb, der einzige Grund, warum er litt für uns, war, dass wir seine Liebe erkennen würden. Denn es war alles aus Liebe. Es war alles aus Liebe. Es war alles aus Liebe für dich. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Und dann ging Johannes ins Grab, der den Jesus liebte, der erkannt hatte, hey, ich bin geliebt von Jesus. Er ging hinein und trat in diese Gnade, er trat in diese Vergebung, diese Liebe, die alle Furcht vertreibt. Der Apostel Johannes lebte ein langes Leben der Liebe. Alle anderen Jünger starben vorher, oft auf brutale Weise als Märtyrer. Sie starben, weil sie sich weigerten, Jesus zu verleugnen. Sie weigerten sich zu verleugnen, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Sie hielten an diese Überzeugung fest. Sie sagten, wir können die Geschichte nicht verändern. Es ist, wie es ist. Jesus liebt uns. Jesus liebt uns, hat unser Leben verändert. Und Johannes sah, wie einer nach dem anderen furchtlos für Jesus bereit war, für ihren Glauben zu sterben. Außer Johannes. Er wurde ins Exil geschickt auf eine einsame Insel namens Patmos. Er wurde alt und über die Jahre bekam er mit, wie alle, die er liebte und schätzte, ein Leben der Liebe führten und für diese Liebe starben. Und er stellte immer wieder fest, es war alles aus Liebe. Und dann schreibt Johannes eine Sache im Buch der Offenbarung, die wir dort finden, die irgendwie merkwürdig ist. Er schreibt, wenn es irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, dann wird das Meer nicht mehr da sein. Und ich dachte mir so, okay, im Himmel wird das Meer nicht mehr da sein? Ich weiß das. Die Bibel schreibt, dass es im Himmel einen Strom gibt, der vom Thron Gottes aus fließt. Also weiß ich, dass Jesus Wasser irgendwie mag, aber warum kein Meer? Und dann habe ich verstanden, was er damit meinte. Johannes verbrachte viele Jahre auf dieser einsamen Insel und jeden Tag sah er nur das Meer. Und das Meer war ein Symbol für das, was ihn trennte. Von all den Menschen, die er liebte. Jeden Tag spürte er diese Einsamkeit, diese Trennung, diese Distanz. Und dieses Meer bekam für ihn das Symbol der Trennung, so wie es nicht sein sollte. Und deswegen möchte ich jedem Einzelnen heute Morgen sagen, ich möchte dir sagen, dass du keine Angst vor Jesus haben musst. Denn er hat diese Trennung aufgehoben. Dieser Jesus, dessen Liebe dich vom Tod ins Leben bringt, dieser Jesus, der dir gezeigt hat, dass sein Motiv, um auf diese Erde zu kommen und am Kreuz für uns zu sterben, seine Liebe war, dieser Jesus zeigt uns, dass seine Liebe bedingungslos und unendlich ist und dieser Jesus wird durch seine Liebe alle Trennung beenden zwischen dir und seiner Liebe. Ich möchte, dass du weißt, dass egal wo du bist, dass Jesus gerade bei dir ist. Und er bietet dir seine Liebe und sein Leben an. Und er ermutigt dich, diese Glaubenslinie zu überqueren, dein Leben für ihn zu öffnen. Denn erinnere dich dran, man kann niemanden zwingen, einen zu lieben, aber du kannst die Liebe von jemandem annehmen. Und ich möchte uns alle ermutigen, egal wo du bist, hier im Raum oder zu Hause, lass uns kurz unsere Köpfe neigen, die Augen schließen. Und wenn du wie Johannes bist und du stehst am Rande dieses Grabes und du schaust irgendwie nur so hinein, ich möchte dich ermutigen, dass du diese Glaubenslinie überquerst und Jesus in dein Leben einlädst und ihn zum Herrn deines Lebens machst. Wenn du das möchtest, dann möchte ich einladen, gemeinsam mit mir ein Gebet zu sprechen. Und das Gebet ist relativ simpel. Es sind folgende Worte. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Heute schenke ich dir mein Leben. Sei du mein Herr, sei du mein Retter. Das ist das Gebet. Das ist nicht alles, worüber du mit Jesus sprechen solltest, aber es ist der Anfang einer Konversation, der für den Rest deines Lebens andauern sollte. Wenn du das Gebet sprichst, öffnest du dein Leben für Gottes unendliche Liebe. Lass uns gemeinsam beten. Und vielleicht hier alle im Raum, lass uns gemeinsam beten. Wenn du das bist und sagst, ja, dann ich möchte diese Liebe, ich möchte mein Leben für diese Liebe öffnen, dann bete es von ganzem Herzen. Und wir als ganze Kirche, alle, die hier sind, wir werden gemeinsam mit dir das Gebet beten und beten, dass etwas Übernatürliches passiert, dass diese übernatürliche Liebe Gottes in dein Leben hineinkommt und du für immer verändert wirst. Lass uns beten. Sag, Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Heute schenke ich dir mein Leben. Sei du mein Herr, sei du mein Retter. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann möchte ich ermutigen, dass du ein öffentliches Statement machst und sagst, ja, ich habe mich entschieden, diese Liebe anzunehmen. Ich habe mich entschieden, diese Glaubenslinie zu überqueren und Jesus Christus und seine Liebe für mich zu empfangen. Dann drück einfach im Chat auf die erhobene Hand und lass uns wissen, dass du das bist und wir wollen gemeinsam mit dir diese Entscheidung feiern. Aber ich möchte noch kurz für dich beten und vielleicht können wir gemeinsam, alle Christen, gemeinsam beten, dass jeder Einzelne, der dieses Gebet von ganzem Herzen das erste Mal gesprochen hat oder von Neuem gesprochen hat, weil neu diese Glaubenslinie überquert werden musste, dass wir gemeinsam sie einfach segnen. Herr Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die gerade dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hat und bekannt hat, dass ihr Leben dir gehört. Und Gott, ich bete, dass sie gerade spüren, wie deine Liebe ihr Leben von Kopf bis Fuß überfüllt. Und ich danke dir, dass sie neu wahres Leben spüren, dass jede Angst ihr Leben verlassen muss, jede Einsamkeit weichen muss. Gott, ich bete, dass sie spüren, dass du sie nie alleine lässt und sie spüren, dass sie deine Kinder sind und dass sie deine Liebe Tag für Tag erleben und du sie leitest. Gott, ich bete, dass heute ein Neustart ist für den Rest ihres Lebens. Gott, ich bete, dass sie spüren, dass dieses Osterfest nicht das Ende ihrer Geschichte ist, sondern dass Ostern der Anfang einer wunderbaren Geschichte, einem wunderbaren Leben mit dir ist. Gott, ich danke dir, dass für jeden Einzelnen, der bei diesem Gottesdienst dabei war, dass wir neu spüren, Jesus, dass du lebst, dass du den Tod und das Grab besiegt hast. Und Gott, ich segne jeden Einzelnen in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir leben, Gott, dass wir neu spüren, wie du uns innerlich immer wieder neue Kraft schenkst. Und dass deine Liebe jede Angst vertreibt, denn deine Liebe ist stärker als der Tod. Im Namen von Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!